Please enter the password.
Achtung, wir sind jetzt
offen. Password correct.
Audiomax, knallt euch das Hirn raus!
Student, Dozent und Präsident, davon 16 Jahre an der TUD. Die Rede ist von Herrn Professor Dr. Johann Dietrich Wörner, dem scheidenden Präsidenten der TU Darmstadt. Ihr hört Audiomax auf Radio Darmstadt 103,4 MHz und wir bieten euch heute ein Live-Interview mit dem noch Präsidenten der TU. Im Studio begrüßen euch Judith Fender am Mikrofon und Oliver Jenke an der Technik. Audiomax ist zurück mit dem Live-Interview mit Herrn Professor Wörner, dem noch Präsidenten, dem scheidenden Präsidenten der TU. Herr Professor Wörner, erstmal herzlich willkommen bei Audiomax
und
bei Radio Darmstadt. Ich möchte einfach von Ihnen mal kurz einen Rückblick hören, einen Rückblick auf Ihre Studentenzeit, auf Ihre Zeit an der TU und auch einen kleinen Ausblick. Wir beginnen natürlich chronologisch. Wie war es damals als Student? Sie haben an der TU Berlin angefangen. Sind dann später an die Darmstädter?
1973, nach dem Abitur, mich entschieden, Bauingenieurwesen zu studieren und habe als Studienort Berlin gewählt. Das war eine sehr spannende Zeit. Ich habe dort bis zum Vordiplom studiert und 1973 war in Berlin noch immer eine sehr wilde Zeit. Wir hatten jeden Tag in der Mensa ein Plakat: Heute Streik, ich bin ungefähr jedenfalls hingemäß, heute Streik ab 14 Uhr. Thema wird um 13.30 Uhr bekannt gegeben. Das war wirklich, jeden Tag lief da irgendetwas und das war sehr, sehr spannend. Ich erinnere mich noch an einen Tag, da war also unter der Treppe der Mensa war eine Drogenszene und die Hochschulleitung hatte also diese Drogenszene verbannen wollen und hatte sie zugemauert einfach. Einfach unter der Treppe alles zugemauert. Und dann ging es also wieder mittags in der Mensa, Aufruf, Streik, 14 Uhr. Gegen Mauerbau und Stacheldraht. Und damit war also dann diese Mauer gemeint. Also es war eine richtig spannende Zeit.
Wie kommt man dann als in Kassel geborener Hesse von Berlin wieder nach Darmstadt?
Ganz einfach, menschliche Regung, die Liebe war es. Ich hatte eine Freundin, die jetzt meine Frau ist, und die wohnte weiterhin in der Nähe von Kassel. Und die machte 1975 ihr Abitur und suchte also einen Studienort und wollte nicht gleich nach Berlin. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, dann such dir einen Studienort aus und dann werde ich in der Nähe versuchen, etwas zu finden. Und über die ZVS ist sie dann nach Frankfurt zugewiesen worden und daraufhin habe ich mich entschieden, nach Darmstadt zu gehen.
Wie lange waren Sie dann in Darmstadt?
Ich bin dann von 75 nach dem Vordiplom in Berlin bin ich nach Darmstadt gegangen und bin dort bis zum heutigen Tag erstmal geblieben. Nicht dauernd als Student, sondern ich habe dann nach dem Vordiplom eben das Hauptdiplom gemacht, habe dann Anfang 79 mein Hauptdiplom gemacht, meine Diplomarbeit geschrieben und habe dann 79 im Sommer eine Stelle als Ingenieur in Frankfurt angenommen, in einem damals kleinen, mittlerweile relativ großen Ingenieurbüro.
Ihr Lebenslauf verrät uns aber, dass Sie es auch da nicht allzu lange ausgehalten haben.
Der nächste herausragende Punkt war im Sommer 1981, also knapp 2 Jahre danach. Morgens, ich war mal relativ früh im Büro, kam mein damaliger Chef, der Professor an der TU war, damals an der TH, zu mir und sagte: Herr Wörner, wir haben hier ein Projekt. Da muss jemand ein Jahr ins Ausland gehen, nach Japan. Haben wir überlegt, ob Sie das machen würden. Da habe ich gesagt, ja, ich mache das. Das hat er, nee, gehen Sie erstmal nach Hause, fragen Sie mal Ihre Frau, ob die das überhaupt akzeptiert. Da habe ich gesagt, nee, ist schon okay. Das war aber keine besondere Stärke von mir, sondern es war so, dass meine Frau immer gefragt hat, kann man als Ingenieur überhaupt nicht ins Ausland gehen, sodass ich sicher war, dass sie das unterstützen würde. Dass es dann ganz anders kam, es war schon eine Belastung. Ich bin nämlich dann 1982 allein nach Japan gefahren, weil meine Frau noch im Examen war. Sie ist dann zwar nachgekommen, ein halbes Jahr später, aber die erste Zeit war ich ganz allein in Japan und war auch nicht in einer deutschen Firma, sondern ich war wirklich ganz allein auf mich gestellt, auch nicht in einem englischsprachigen Umfeld. Ich habe einen Japanischkurs gemacht, einen Intensivkurs. Auch wieder, mein Chef hat gesagt, wir bezahlen Ihnen 4 Wochen Sprachkurs, danach müssen Sie das können. Das habe ich im Englischen auch so gemacht, hat er dazu gesagt. Also musste ich das so machen und es ging.
Sprechen Sie Japanisch?
Ja. Mochion, Nihongo hanasimasu.
Das klingt zumindest japanisch. Sie haben da zum Thema Erdbebensicherheit gearbeitet.
Richtig.
Umfasst das?
Es ging damals darum, dass man in Deutschland die Sicherheit von Kernkraftwerken untersuchen wollte. Und ein besonderer Punkt war die Frage Erdbebensicherheit. Und die Japaner haben den weltgrößten Erdbebensimulator, auf dem ganze Häuser geprüft werden können, bis zu 1000 Tonnen Gewicht. Und diesen Prüfstand wollten wir benutzen, um damit nachzuweisen oder zu überprüfen, ob die Einbauten von deutschen Kernkraftwerken im Falle eines Erdbebens sicher sind. Und diese Vorbereitung sollte ich machen, die ganzen vertraglichen Bedingungen vorher abklären, die Nutzung. Und dafür war das Japanisch tatsächlich damals sehr, sehr wichtig, denn Japan war eine geschlossene Gesellschaft. Da kam man nicht hinein ohne weiteres als blonder Ausländer. Also muss man sich damals so vorstellen, ich wurde auf der Straße von Kindern angesprochen, die mich natürlich nicht verstanden. Ich sehe nicht so richtig, aber sie zupften dann immer an meinen Haaren, ob die wirklich echt seien.
Ja, es ist verständlich, wenn man ganz neue Hautfarbe, sozusagen ganz neue Ausstrahlung auch mitbringt. Ja. Sie sind dann zurückgekehrt an die TU und haben 85, damals noch an der TH, promoviert.
Ich bin nicht zurückgekommen.
Ach so, Sie sind nicht zurückgekommen.
Ich bin zwar aus Japan zurückgekommen, ich bin aber in diesem Ingenieurbüro geblieben und habe nebenher promoviert, was eine tolle Gelegenheit war, dass mein Arbeitgeber mir das ermöglicht hat. Ich habe den Tag sehr strikt sortiert, tagsüber die Arbeit für das Ingenieurbüro gemacht und um 5 Uhr, relativ früh, aber ich hatte auch immer morgens um 6 schon angefangen, habe ich den Stift auch symbolisch an die Seite gelegt, habe das alles, was ich gearbeitet habe, am Tag an die Seite geschoben und die anderen Sachen draufgeholt und habe dann nochmal bis 7 oder 8 an meiner Promotion gearbeitet, die dann auch noch mit Versuchen untermauert werden musste. Es ging auch dort um diese Sicherheitsfrage, welche Strukturen sind im Erdbebenfall sicher. Und ich hatte vor, ein neues Rechenverfahren zu kreieren in einer Zeit, in der Computer noch nicht so leistungsfähig waren wie heute. Und das ist mir dann gelungen und dann konnte ich halt 85 eine Arbeit einreichen und erfreulicherweise auch die Prüfung bestehen.
Wie lange hat es dann gedauert, bis Sie richtig als Professor bzw. Dozent an die TU, damals auch noch TH, zurückgekehrt sind?
Es hat dann nochmal 5 Jahre gedauert in diesem Ingenieurbüro, aber gedauert will ich nicht sagen. Ich habe noch weitere 5 Jahre in dem Ingenieurbüro gearbeitet. Es war eine sehr, sehr tolle Zeit. Ich hatte also wirklich Projekte in aller Welt zu bearbeiten, immer herausragende Projekte, die waren so breit. Also auf der einen Seite die Sicherheit von Aufwindkraftwerken mit 800 Meter Höhe und auf der anderen Seite haut den Lukas für das Heinerfest. Also das war die Bandbreite, die ich zu berechnen hatte. Und das war klasse. Und dann wurde aber eine Professur frei, 1989. Und ich habe mich gleich beworben. Der Senat der Universität hat damals geglaubt, dass ich nicht der Richtige bin für diese Professur, weil man diese Nähe zu diesem anderen Professor, der mittlerweile nicht mehr an der Universität ist, als zu dicht sah und gesagt hat, also die beiden sind zu dicht, das sieht nach Seilschaft aus oder sonst etwas. Also hat der Senat erstmal meine Berufung abgelehnt. Und man hat mir nahegelegt, auch meine Bewerbung zurückzuziehen. Ich habe gesagt, ich habe nichts Böses getan. Ich bin wild drauf, Unterricht und Forschung zu machen. Und deshalb bin ich bei meiner Bewerbung geblieben und ein Jahr später bin ich dann Professor geworden.
Jetzt haben wir Sie verfolgt, Ihr Leben verfolgt, vom Studenten bis hin zum Professor an der TU. Wir machen mal kurz ein bisschen Musik und reden dann weiter über Ihre Zeit an der TU Darmstadt. Audiomax ist zurück mit dem Live-Interview mit Herrn Professor Wörner, dem Präsidenten der TU Darmstadt. Wir sind jetzt im Jahre 1995 angekommen. 90 erst. Oh, Verzeihung.
Ja, 90.
Wir sind im Jahre 1990 angekommen. Sie sind an der TU als Professor
für Massivbau. Massivbau ist die Summe aus Stahlbeton, Spannbeton und Mauerwerk.
Okay, Sie sind also als Professor für Massivbau dann an der TU, an die TU zurückgekehrt. Wie ging es in den nächsten Jahren weiter?
Spannend und absolut toll. Ich hatte eben das Glück, in einer Zeit als Professor dort tätig zu werden. Da hatten wir sehr viel Studierende. Die Stimmung war gut. Es gab viel Forschungsmittel, die wir einwerben konnten. Wir hatten von Anfang an einen tollen Start bei speziellen Bauwerken für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Darunter kann man zum Beispiel etwas verstehen wie eine Tankstelle. Eine Tankstelle muss nach unten dicht sein, damit nicht beim Verspritzen von irgendwelchem Benzin das ins Grundwasser kommt. Also wir hatten also auch da wieder eine tolle Situation. Viele interessante Themen, die wir angehen konnten. Und so hatte ich also wirklich keine Langeweile. Wir haben jedes Jahr mit den Studierenden eine Exkursion gemacht nach Japan, nach Island, in Österreich, nach Italien. Also alles lief ganz bestens. Ich war absolut zufrieden. Ich war, glaube ich, einer der zufriedensten Professoren in Deutschland.
Und dann sind Sie Präsident geworden.
Ja, dann kam das Chaos. Das war Es deutete sich an Ende 94. Wir hatten die Wahlen zum Präsidenten. Es waren relativ viele Kandidaten von innen und außen. Und in diesem Wahlverfahren, ich war überhaupt nicht Kandidat, ich war Wähler in dem damaligen Konvent, wie das hieß, 90 Personen. Und keiner der Kandidaten erreichte im ersten, im zweiten, im dritten, im vierten, im fünften, im sechsten Wahlgang die erforderliche Mehrheit. Und dann haben wir nach dem sechsten Wahlgang gesagt, so geht's nicht weiter, und haben das Wahlverfahren beendet, das komplette, und entschieden, wir wollen neu ausschreiben. Und an der Stelle habe ich dann gesagt, also wir müssen mal überlegen, was soll denn der zukünftige Präsident oder die zukünftige Präsidentin an Profil haben? Haben wir da Vorstellungen? Wie alt? Welche Fachrichtung? Also so einen ganzen Kriterienkatalog haben wir diskutiert. Wir haben uns nicht wirklich festgelegt, aber plötzlich war ich Kandidat und war sehr, sehr unschlüssig. So unschlüssig, dass es, also ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich hatte Ratschläge in allen Richtungen, machen, nicht machen. Und ich habe dann entschieden, ich mache es nicht und fühlte mich eigentlich ganz wohl.
Sie waren damals 40 Jahre alt, wenn ich es richtig gesehen habe.
Da war ich 40 Jahre. Ja. So, und dann war ich also unentschlossen und hatte also eigentlich abgesagt. Und dann war es kriegte ich eine Einladung von der Hessischen Landesregierung. Ich sollte nach Armenien fahren für eine Woche, um dort Erdbebenwiederaufbau und Wasserenergie zu unterstützen. Und das war ich kriegte diese Einladung, samstagsmorgen sollte ich losfliegen und freitags habe ich nochmal den ganzen Tag da gesessen und habe gesagt, so, jetzt entscheidest du, wenn die dich wollen, dann machst es. Bin ich freitags abends los mit Briefen in der Hand und habe das den entsprechenden Hochschulgruppen einen Brief eingeworfen. Also ich bin bereit, wenn ihr wollt, dann mache ich das. Und dann bin ich am Samstag früh morgens in das Flugzeug eingestiegen. Und es gab damals keinerlei Möglichkeit, während des Fluges oder auch in Armenien mit Deutschland ohne weiteres Kontakt aufzunehmen. Also es hätte Möglichkeiten gegeben, vielleicht bei der deutschen Botschaft. Ich war jedenfalls eine Woche abgehängt von allen Informationen und wusste nicht, sagt man zu spät, sagt man prima oder sagt man, also was soll das hin und her, kam zurück und kriegte die Nachricht, also wenn ich es ernst meinen würde, dann würde man das Verfahren auch mit mir laufen lassen. Und so ist es dann gekommen.
Waren Sie damals der einzige Kandidat?
Nein,
oder gab es mehrere?
Es gab einen sehr guten Gegenkandidaten, jemand aus der Wissenschaft, aus Bremen, den ich auch sehr schätze und auch sehr schätzte und auch durchaus fürchtete. Und ich habe damals mit einem Slogan geworben, und zwar der hieß Autonomie durch Profil. Die Überlegung war nicht primär Autonomie, sondern die Überlegung war primär Universität, wir müssen etwas tun, wir müssen ein Profil entwickeln, wir müssen sagen, was wir sind, und wenn wir das sind, dann sollten wir nach Wiesbaden gehen und sagen, wir brauchen mehr Selbstständigkeit.
Das hat ja auch geklappt.
Das hat nicht so schnell geklappt, wie es im Nachhinein aussieht. Also erstmal musste ich die Wahl bestehen. Ich habe einen Wahlvortrag gehalten, was damals ganz unüblich war, mit Dias. Stand dann auch im Echo, also das Licht ging aus und alle sagten O und A, weil sie plötzlich wussten, was kommt jetzt. Also ein Lichtbildervortrag als Wahlkampagne. Aber ich habe dann im ersten Wahldurchgang gleich so viel Stimmen bekommen, dass ich eben mit großer Mehrheit gewählt wurde. Und dann habe ich versucht, das, was ich dort gesagt hatte, auch umzusetzen. Das war in den ersten Jahren, war daran nicht zu denken. Wir waren noch in einer Situation, in der wir jährlich Stellensperren bekamen von Wiesbaden. Und ich dann immer das Erste, wenn so eine Stellensperre per Erlass kam, also dann wurde ihnen gesagt, sie müssen so und so viel Monate alle Stellen sperren. Und dann ging es sofort los. Man hat ausgerechnet, was ist der Gegenwert. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, okay, die TU Darmstadt bezahlt die und die Summe, werden wir freigelassen. Und das hat funktioniert, ein paar Mal funktioniert. Und daraus entwickelte sich das Gefühl, wir können Freiheit schaffen.
Wie haben sich so die ersten Jahre als Präsident angefühlt? Ich denke, es ist ja nochmal ein Riesenunterschied zu der Arbeit als Professor. Man ist ja eigentlich Unternehmensvorstand, Chef.
Damals war das nicht so. Damals war man wirklich einer von vielen. Es war eine sehr stark von den Gremien geprägte Hochschule. Wir hatten nicht nur den Senat und den Konvent, also Konvent das Grundorgan, Senat ein sehr wesentliches Organ, dem ich aber nicht vorsaß, sondern der Vizepräsident hatte den Vorsitz im Senat automatisch. Das heißt, ich war nur geduldet als Gast und wir hatten 5 Ausschüsse, die allwöchentlich Sitzungen hatten zum Thema Lehre, zum Thema Nachwuchsförderung, zum Thema Haushalt, zum Thema Bibliothek und so weiter, also zum Thema Bau. Es gab 5 Ausschüsse, war eine ganz andere Universität als heute, als wir heute haben. Es war ruhig, es war durchaus interessant, aber es war zunächst eine ruhige Phase.
Mhm. Wann kam das Chaos?
Ja, das Chaos kam, je mehr ich merkte, man kann etwas bewegen. Wir haben dann in den Diskussionen in der Universität festgestellt, dass ein großer Rückhalt ist für mehr Selbstständigkeit. Diese immer stärker nach Wiesbaden auch getragen. Und ich würde mal so sagen, ab 1998, 97, 98, also relativ schnell, nach 2 bis 3 Jahren, wurde das Chaos sichtbar. Das Chaos wurde dadurch sichtbar, dass wir dem Land vorschlugen, eine Zielvereinbarung zu machen. Mhm. Und wir sind nach Wiesbaden gefahren, der Kanzler und ich, und haben der damaligen regierenden Partei, dem Fraktionsvorsitzenden, diesen Vertrag vorgelegt. Und er hat uns einfach rausgeworfen. Er hat gesagt, es wird keinen Vertrag geben, ihr könnt das nicht. Und das war eigentlich Anstoß zu versuchen, es mit allen Parteien zu diskutieren.
Jetzt sind wir bei dem Thema der Autonomie angekommen. Wir unterbrechen hier, weil es so spannend ist und weil auch, ich denke, zumindest ein Großteil der Hörer weiß, wie es ausgegangen ist, nochmal mit etwas Musik und steigen dann wieder mit dem Thema ein. Wir sind zurück im Gespräch mit Herrn Professor Wörner. Wir waren bei dem ersten Versuch der Autonomie der TUD angekommen, ja. Und der war gescheitert.
Der war gescheitert. Aber wir haben nicht locker gelassen. Ich habe weiterhin, bin regelmäßig in den Landtag gefahren. Der Begriff Lobbyismus hat ja erst seinen Wert dadurch, wenn man immer in der Lobby vom Landtag ist. Und das war ich. Ich war immer im Landtag und habe alle Parteien immer angesprochen. Und dann habe ich in einer Partei mit einer Dame dieser Partei doch das ein bisschen enger diskutieren können. Und sie hat gesagt, das ist eigentlich vernünftig. Das eigentlich ist vernünftig. Und da merkte ich, jetzt kannst du schaffen. Mhm. Und dann kam eine Landtagswahl und die Mehrheitsverhältnisse änderten sich. Sehr überraschend damals. Und die dann regierende Partei hatte keinerlei Vorstellung, was sie im Bildungsbereich machen will. Das kann man, glaube ich, heute im Nachhinein nicht. Ich glaube, das wird selbst Roland Koch so akzeptieren, wenn man das ihm so zuschreibt. Und es war, sonntags war die Wahl und montags fuhr ich mit dem Wagen nach Nordhessen. Und plötzlich klingelte das Handy und da war Frau Herrhausen dran, die Witwe des Bankiers Herrhausen. Und sagte, Herr Wörner, wir sitzen hier gerade zusammen und Sie haben vor der Wahl gesagt, Sie meinten, Autonomie wäre das Wichtige. Da habe ich gesagt, ja. Ja, wir schreiben jetzt gerade die Regierungserklärung. Wir brauchten in einer Stunde einen Text von Ihnen. Und dann habe ich auf dem nächsten Parkplatz angehalten, habe den Text geschrieben, habe den nach Wiesbaden gefaxt. Und dieser Text ist 2 oder 3 Tage später als Originaltext in der Regierungserklärung gewesen. Und der sagte, wir wollen mit der TU Darmstadt, damals Technische Hochschule Darmstadt, nee, da war schon TU Darmstadt, den Versuch einer Modelluniversität mit weitreichender autonomer Selbstständigkeit machen. Das war der Beginn. In dieser Zeit haben wir dann auch schon in der TU gleichzeitig eine Grundordnung verabschiedet. Die hatten wir auch schon vorher mit allen Parteien im Landtag diskutiert und da war auch schon grünes Licht gegeben worden, auch schon vor der Wahl, sodass das also dann ein leichter Weg war, erstmal diese Grundordnung zu haben, die schon abwich vom Hochschulgesetz, unsere eigenen Strukturen hatte. Und dann dauerte es aber doch nochmal 3 Jahre, bis wir auch Frau Wagner, die dann Ministerin war, mit so weit überzeugen konnten und auch gemeinsam einen Weg finden konnten, dass wir sagen, jetzt probieren wir das wirklich. Es wurde eben ein Gesetz dann formuliert, das sogenannte TUD-Gesetz. Das ist, glaube ich, ein einmaliger Vorgang, wie das entstanden ist. Es ist wirklich im Dialog zwischen dem Ministerium, den Landtagsfraktionen und dem Präsidenten der TU Darmstadt entstanden. Wir haben also immer an einzelnen Passagen gefeilt. Und das ist dann in den Landtag gegangen. Aber da gab es wieder eine spezielle Situation. Es war schon vom Kabinett verabschiedet und ich war sicher, es war für den 16.06.2004, war also die Diskussion im Landtag angesetzt. Natürlich war ich wieder im Landtag und ich war sicher, das funktioniert heute. Es war ja mit allen abgestimmt und hatte deshalb für nachmittags schon die TUD-Gremien eingeladen, um mit denen die Konsequenzen zu beraten. Das Erste, was morgens passierte im Landtag, dieser Tagesordnungspunkt wurde auf den nächsten Tag verschoben. Also fuhr ich zurück nach Darmstadt und sagte, was machen wir jetzt? Und dann haben wir trotzdem nachmittags alle Beschlüsse gefasst, so als wäre das Gesetz verabschiedet worden. Am nächsten Tag wurde das Gesetz nicht verabschiedet. Es wurde in eine zweite Lesung verwiesen und aus der zweiten Lesung in eine dritte Lesung. Und am 26.11.2004 wurde es in einer Sitzung des Landtags mit den Stimmen aller 4 Fraktionen verabschiedet und am 1. Januar 2005 war es dann wirklich Gesetz. Und das war schon eine tolle Zeit. Wenn ich im Nachhinein denke, war es natürlich lang, von 1995 bis 2005, also fast 10 Jahre. Aber der gute Punkt daran ist, dass es in Darmstadt keinerlei Verwerfung wegen dieses Gesetzes gab. Wenn ich jetzt an anderen Hochschulen höre, wie man sich streitet über die Autonomie, diese Situation gab es in Darmstadt nie, weil wir gemeinsam immer den nächsten Schritt beschlossen haben und heute eine ganz andere Universität sind als die, in die ich 1995 gewählt wurde.
Mhm. Kommen wir nochmal zu der Arbeit als Präsident zurück. Was macht man als TU-Präsident noch außer Lobbyarbeit für ein Autonomiegesetz?
Als ich damals gewählt wurde, war meine Vorstellung die, dass ich am Schreibtisch sitze, dass jemand klopft, ich dann freundlich hereinsage, der oder diejenige mir einen Wunsch äußert und ich dann entweder den Wunsch gleich entscheide oder verspreche, mich drum zu kümmern. So etwas gibt es auch heute noch. Aber ansonsten ist natürlich die Tätigkeit eines Präsidenten schon vielfältig. Wir haben auf der einen Seite so diese ganz normalen Abläufe, dass wir den Haushalt beraten und vorbereiten müssen, um ihn dann mit dem Senat zu beraten. Wir haben die internationalen Kontakte, das heißt, es ist relativ viel Reisetätigkeit da. Diese Kontakte dienen ja immer nur dem einen Zweck, nämlich Forschung und Lehre zu verbessern, also für Studierenden Austauschmöglichkeiten zu erarbeiten oder Anerkennung im Ausland von Auslandsaufenthalten. Und dann gibt es natürlich auch so etwas wie die regionale Akzeptanz und Unterstützung für Universität zu gewinnen. Da gibt es sehr viele verschiedene Tätigkeiten. Also es ist ein toller Job, den ich so vorher nicht dachte, dass er so vielfältig ist, obwohl ich immer auch gerne Ingenieur geblieben bin und auch weiterhin noch sein werde.
Sie wirken sehr glücklich mit der TU.
Ja, ich sage, das hört meine Frau nicht so gerne, aber ich sage hin und wieder, die TU ist meine Geliebte, weil ich wirklich eine tiefe Verwurzelung und Empfindung habe. Ich habe jeden Tag den Anstecker an die Athene. Und in einer Freizeit trage ich am liebsten den Pullover mit Aufschrift Technische Universität Darmstadt und im Sommer laufe ich mit dem T-Shirt rum, in dem TU Darmstadt draufsteht. Auf meiner Aktentasche steht TU Darmstadt. Ich bin TU Darmstadt. Das ist einfach so.
Was ist das Besondere an der TU?
Das ist, ja, es ist, für mich ist es eine persönliche Beziehung. Für mich ist es wirklich eine Einrichtung, die mir alles gegeben hat, von der ich unglaublich viel haben durfte. Sie ist eine gute Universität. Sie ist nicht die reichste Universität Deutschlands, aber sie hat es immer wieder geschafft, auch in Situationen, in denen es mal nicht so ganz einfach aussah, wie bei der Exzellenzinitiative, trotzdem Rückgrat zu bewahren, nach vorne zu gucken und zu sagen, und jetzt machen wir unseren eigenen Weg.
Könnte man sie als hart arbeitende Universität bezeichnen?
Ich glaube schon, dass die TU Darmstadt eine Arbeitsuniversität ist. Diesen Titel haben wir etwas mal bekommen von außen. Fand ich sehr schön. Es ist eine Arbeitsuniversität. Wir haben auch Vergnügen. Also wenn Sie an 603 QM denken oder so etwas. Es gibt auch Vergnügen und viel Vergnügen an der TU Darmstadt. Aber sie ist, in erster Linie ist es eine echte Arbeitsuniversität, ohne verkrampft dabei zu werden.
Gibt es irgendeine besondere Erfahrung, die Sie auf keinen Fall missen möchten im Zusammenhang mit der TU?
Es gibt Erfahrungen, die ich nicht wissen möchte. Es gibt Erfahrungen, die mich sehr belastet haben. So ein großer Apparat mit über 20.000 Menschen hat Freud und Leid. Und ich habe für mich selber eine Liste gemacht, in der ich Freud und Leid aufgelistet habe. Zum Glück ist die Liste mit Freud deutlich länger, deutlich, Faktor 4 oder 5 länger. Aber es gibt auch Leid. Und zwar Leid immer dann, wenn es um persönliche Schicksale geht. Wenn also Menschen plötzlich sterben. Oder auch, wir mussten auch einen Selbstmord zur Kenntnis nehmen aus dem engeren Bereich. Wenn Leuten Böses widerfährt, in welcher Form auch immer, Autounfälle, alles Mögliche. Also wir haben wirklich alle diese Schicksalsschläge in dieser Einrichtung natürlich. Das tut weh. Auf der anderen Seite die Freude, die man sieht, auch bei jungen Leuten, die das Studium auch irgendwie als persönliche Bereicherung und nicht nur als eine Zeit, die man absitzt, verstehen, dann ist das für mich immer also tollstes Erlebnis. Deshalb gehe ich so gerne zu Begrüßungen in alle Fachbereiche, so gern zu den Absolventenfeiern in allen Fachbereichen. Und zwischendurch mache ich ja auch immer noch gerne ein bisschen selber Lehre. Und das begeistert mich immer, die Augen von jungen Leuten, die wissbegierig reinsteigen, die aus der Universität herauskommen und damit jetzt etwas machen wollen. Dieses Dynamische, das gefällt mir.
Sie haben eben gesagt, die TU ist Ihre Geliebte, was Ihre Frau nicht so gerne hört. Bleibt denn bei den ganzen Aufgaben, die die TU mit sich bringt, die Ihre ganzen ehrenamtlichen Engagements mit sich bringen, überhaupt noch Zeit für Familie, Frau, Kinder?
Ich habe 3 Kinder. Das Jüngste ist 1 Jahr vorher geboren, bevor ich Präsident wurde. Das war ein schwieriger Punkt und ist für mich immer der Nachweis, dass die Legendenbildung, die da versucht wird, ich hätte das von langer Hand geplant, weil mein Auto zum Beispiel zufällig das Datum der Wahl auf dem Nummernschild hatte. Ja, das hatte ich aber schon lange vorher, das Auto, das hatte auch nichts damit zu tun, aber es wurde dann doch so als Legende geschnürt, das hat er schon viel früher geplant. Die Geburt meiner Tochter widerspricht dem. Ich wäre sicherlich schlecht beraten gewesen, wenn ich das hätte planen können und sollen, das zu verbinden. Die Familie ist ein schwerer Punkt, das ist kritisch. Ich habe das Glück, dass die Familie das doch meistens mitgetragen hat, nicht immer, aber meistens mitgetragen hat, denn es kommt hinzu, dass ich doch extrem früh losfahre und so wie heute auch nicht so ganz familienkompatibel zu Hause bin abends.
Wir klauen Ihnen noch ein bisschen Zeit und ich möchte nämlich gerne noch auf Zukunftsprojekte der TU, auf Ihre Zukunft zu sprechen kommen, aber wir hören noch mal vorher Musik. Wir sind jetzt im Jahr 2005. Vielleicht auch schon 2006, der autonomen TU angekommen. Würden Sie die Autonomie als Ihr persönliches Kind bezeichnen?
Nein. So wie ich nicht meine Kinder als meine Kinder sehen würde, sondern das ist ja das Ergebnis einer Paarbeziehung, so würde ich auch sagen, es ist nicht meine Autonomie, sondern es ist die Autonomie der TU Darmstadt. Und ich war, weiß nicht, in welcher Rolle ich da jetzt bin, ob ich in der Vaterrolle, in der Mutterrolle oder in der Patenrolle da mich sehe, aber auf jeden Fall ganz dicht dran. Das ist ein gemeinsames Projekt. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, warum das hier in Darmstadt so gut funktioniert, weil es eben nicht von außen, nicht von irgendwo, sondern gemeinsam erarbeitet wurde.
Ein weiteres gemeinsames Projekt, was in den Medien oftmals ja fast als gescheitert angesehen wird, ist die Bewerbung als Elite-Universität. Mhm. Sie hatten es eben mit den Exzellenzinitiativen angesprochen. Die TU kann sich zumindest momentan nicht mit dem Titel der Elite-Uni schmücken. Ist das für Sie ein Verlust?
Also jetzt kann ich natürlich politisch korrekt antworten. Das kann in Deutschland keine Universität, weil das Ganze ja Exzellenzinitiative heißt und nicht Eliteninitiative. Das wäre politisch korrekt, hätte ich das Argument schnell vom Tisch. Tatsächlich tut es mir schon weh, dass wir es nicht geschafft haben, in den beiden Runden in der sogenannten dritten Linie einen Antrag erfolgreich platzieren zu können. Wir haben uns da natürlich, oder ich habe mir dort die Hoffnung gemacht, dass wir das schaffen. Obwohl die finanzielle Ausstattung der TU Darmstadt bezogen auf ihre Größe nicht dafür spricht. Und das ist bei dieser Exzellenzinitiative ein ganz wichtiger Punkt, dass man nachweisen kann, dass man entsprechend gut schon ist mit dem Geld, was man hat. Da haben wir vielleicht noch ein bisschen was aufzuholen. Aber dass wir in der ersten Runde bis in die Finalrunde gekommen sind und dass wir in der zweiten Runde jetzt wieder in der Finalrunde stehen, sogar mit 4 Anträgen, das erfüllt mich nicht mit Stolz, weil ich die Anträge nicht geschrieben habe. Es erfüllt mich mit hoher Zufriedenheit und ich bin unglaublich dankbar, auch für die, auch bei denen, die Anträge gestellt haben, die jetzt nicht erfolgreich waren. Denn diese Anträge haben allesamt, auch der für die dritte Linie, in der Universität Veränderung bewirkt.
Das ist erfreulich zu hören. Lassen wir das Thema einfach mal so liegen. Ich denke, es ist in den Medien
sehr, mir lieb, ja.
Ja, sehr breit getreten worden. Ich komme zu einem anderen, vielleicht eher unliebsamen Thema. Und zwar hat mir gerade heute ein Kommilitone gesagt, ja, Interview mit Werner heute Abend bei Audiomax. Judith, jetzt geht er da, wo wir ihn am dringendsten brauchen, es kommen Studiengebühren. Sehen Sie das ähnlich, dass Sie das Gefühl haben, Sie gehen in einer Phase, wo die TU zu kämpfen hat?
Ich habe mir diesen Abschied nicht leicht gemacht. Ich hatte am Anfang gesagt, ich mache maximal eine Amtszeit, habe dann eine zweite gemacht. Diese zweite Amtszeit würde am 23. Juli 2007 aufhören. Ich bin dann zurückgetreten wegen der Autonomie, habe aber ausdrücklich gesagt, und das ist auch, glaube ich, im Protokoll niedergeschrieben, dass ich das nicht tue, um eine Amtszeitverlängerung hinzubekommen. Deshalb war eigentlich klar, dass ich am 23.07.2007 aufhören würde. Jedenfalls ein paar Leuten war das klar, nicht jedem. Und die Frage, ob dieser Zeitpunkt gut ist oder nicht, habe ich sehr heftig mit mir herumgetragen. Ich hatte es letztes Jahr schon erzählen wollen, dass ich aufhöre und dann kam die Exzellenzinitiative mit dem nicht so guten Erfolg und da habe ich gesagt, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht sagen, dass du gehst, gerade wenn ein schlechtes Ergebnis von der Exzellenzinitiative gekommen ist. Dann wird das wie eine Flucht aussehen und dann auch die nächste Frage mit den Studienbeiträgen, ob das womöglich meine Motivation ist. Ich sage ganz klar, weder der Nichterfolg in der Exzellenzinitiative noch die nun kommenden Studienbeiträge sind für mich eine Motivation zu gehen. Beides wäre, insofern hat Ihr Kommilitone das schon ganz gut formuliert, eher ein Grund zu bleiben, um die Studienbeiträge in das richtige Fahrwasser zu kriegen. Denn was wir brauchen, sind, wenn die Studienbeiträge nun kommen, ich persönlich gehe davon aus, ich glaube nicht, dass das Verfahren vom Staatsgerichtshof Erfolg hat dagegen, aber das ist eine persönliche Einschätzung. Ich würde natürlich versuchen, trotz der Einführung eine sozialverträgliche Lösung zu finden mit Stipendien etc., weil ich davon überzeugt bin, dass wir gut daran tun, wenn wir die Leute, die studieren wollen, dazu bringen und nicht die, die es sich finanziell leisten können. Das muss nicht dieselbe Grundmenge sein.
Geht man da jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge oder eher mit zwei weinenden Augen?
Also ich habe mindestens mal zwei weinende, ich weiß nicht, wie viele Augen ich jetzt zur Verfügung habe für die Antwort, aber mindestens mal zwei weinende Augen, weil mein Herz an dieser Geliebten, wie ich das vorhin formuliert habe, hängt. Und ich habe auch geweint. Ich habe auch an dem Abend, als entschieden wurde dort in Stuttgart in diesem Wahlverfahren, dass ich nun zum DLR gehen soll, da habe ich die Nacht über wirklich geweint, wie ein kleiner Junge. Und habe auch gedacht, das darf ich jetzt auch mal ruhig, darf auch mal richtig traurig sein. Das lachende Auge ist höchstens insofern da, als dieser Weg, den ich jetzt da einschlagen darf, mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, für einen Ingenieur auch eine inhaltliche Herausforderung ist und eine große Herausforderung. Deshalb wäre es unfair zu sagen, ich bin jetzt todunglücklich. Ich bin traurig, dass ich die Geliebte verlasse, aber ich freue mich, dass ich eine Arbeit machen darf, die sicherlich auch wieder sehr herausfordernd sein wird.
War es diese Herausforderung, die Sie bewogen hat, die Nein. TU zu verlassen und zum Nein. DLR zu wechseln?
Nochmal, es war nicht Amtsmüdigkeit, es war nicht die Exzellenzinitiative, es war nicht die Studienbeiträge, es war nicht, was ich auch schon gehört habe, ein vermutetes hohes Gehalt und es war auch nicht ein Problem mit der Familie, dem ich fliehen wollte. Die Argumente waren es alle nicht. Sondern es ist die Tatsache, dass ich fest davon überzeugt bin, das klingt komisch, aber ich bin so fest davon überzeugt, dass eine Institution durch Wechsel an der Spitze auch innovativer wird. Das muss nicht immer ganz schnell sein, aber wenn diese Periode zu lang ist, dann zeigen alle Beispiele aus der Wirtschaft, aus der Politik, dass man irgendwie doch in eingefahrenen Faden sich dann wohlfühlt. Auch ich weiß natürlich, wie meine Universität führt und ich weiß, wie man die TU Darmstadt führt, ist vielleicht zu viel, aber wie man sie leitet, ja. Und das ist gefährlich. Und deshalb sage ich, ich bin fest davon überzeugt, 12 Jahre sind genug. Und ich habe gegeben, was ich konnte. Vielleicht habe ich ein bisschen was bewegt, dann würde es mich freuen. Und jetzt soll jemand anders die nächsten Schritte machen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es gut wird.
Das freut mich zu hören. Das klingt sehr optimistisch. Wie ist jetzt das Gefühl im Hinblick auf das DLR? Ist das eher die Herausforderung annehmen mit sehr viel Optimismus oder ist da auch ganz bisschen Bedenken vielleicht dabei?
Also man erwartet von mir natürlich, wie das ja auch heute im Wirtschaftsleben ist, ne? Tough, jetzt nach vorne gucken und dadurch und alles wird gut. Da habe ich sehr viel größere Bedenken. Ich habe diese Tätigkeit angenommen, weil ich glaube, es ist eine Herausforderung für mich. Aber ich habe natürlich Sorge, das ist ein Apparat mit 5.000 Beschäftigten, 8 Standorten in Deutschland. Und ich kenne von diesen 5.000 mittlerweile mit Namen vielleicht 2 Hände voll. Das ist wenig. Und ich kenne auch nicht jetzt in dem unmittelbaren nahen Umfeld viele. Das war damals einfacher, als ich Präsident wurde. Da wusste ich, wer Kanzler ist, da wusste ich, wer Vizepräsident ist, da wusste ich, wer die Referentin für Studium und Lehre ist und so weiter und für Hochschulentwicklung, Hochschulplanung. Das weiß ich jetzt alles nicht. Das heißt, und da ich vorhabe, bis zum 28. Februar, 24 Uhr, der TU Darmstadt treu als Diener und Hochschulleiter tätig zu sein, wird es am 1. März morgens um 8 Uhr eine komplett andere Situation. Das ist ein Unwohlsein im Moment, obwohl ich nette Kommentare bekomme, aber es ist schon eine gehörige Portion Spannung da.
Das ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Was werden dort Ihre Aufgaben sein?
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat, anders als der Name es vielleicht vermutet, mehr Themen. Es hat Luftfahrt, es hat Raumfahrt. Galileo zum Beispiel ist so ein Thema, was bei DLR zu Hause ist. Es hat aber auch Energie als großen Forschungsbereich und das Thema Verkehr. Also mehrere Themen, die auch für einen Ingenieur sehr interessant sind. Ich werde dort Vorstandsvorsitzender sein und habe die Aufgabe jetzt schon im Vorfeld bekommen, durch Senatsbeschluss mit der Wahl gleichzeitig bis Herbst dieses Jahres eine neue Struktur für das DLR zu entwickeln, um das DLR als größte nationale Forschungseinrichtung auch für die Zukunft zu positionieren im europäischen Wettbewerb. Also zum Beispiel, wenn Sie die ISS sehen, die Internationale Raumstation, und unser Astronaut Reiter da oben rumspringt, dann ist das Geld, was da hineinfließt, über die ESA, der European Space Agency, kommt, das deutsche Geld kommt vom DLR. Das heißt, das DLR hat unmittelbar, und damit ich als Vorstandsvorsitzender, unmittelbaren Einfluss auf das, was die europäische Raumfahrt betrifft. Also es ist ein großes Thema, eine große Verantwortung, also auch als Vorstandsvorsitzender. Wir reden über ein Budget von 1,2 Milliarden Euro. Das ist etwa so viel, wie im Land Hessen für alle Hochschulen ausgegeben wird.
Sie wurden im Darmstädter Echo zitiert mit dem Satz, das Herz bliebe in Darmstadt. Und jetzt möchte ich gerne abschließend noch wissen, wie werden Sie es handhaben? Werden Sie in Darmstadt wohnen bleiben? Werden Sie pendeln? Oder ziehen Sie, ist es Köln, soweit ich weiß? Ziehen Sie nach Köln? Wie wird das familiär geregelt?
Auf diese Frage antworte ich mit Ja.
Okay.
Nämlich, ich mache all das, was Sie gesagt haben. Ich habe die Wohnung, dieses Haus hier in Darmstadt, in der Heilgen, das werden wir behalten. Die Familie bleibt in Darmstadt, das heißt, die Tochter studiert in München, ist ausgezogen, der Sohn studiert in Darmstadt, ist aber auch ausgezogen, aber die Kleine ist noch zu Hause, aber wir bleiben in dem Haus. Ich habe aber parallel in Köln, nahe dem Flughafen, weil dort das Zentrum ist, eine kleine Wohnung gemietet und werde pendeln und dort wohnen und wieder pendeln und dort und hier wohnen. Also das wird sich tagesaktuell ergeben. Es geht sehr schön ab Frankfurter Flughafen mit dem ICE bis Siegburg und dann ist man schon fast da. Also insofern gibt es da ideale Verkehrsverbindungen, wenn man nicht auf das Auto zurückgreifen will, was ich sicherlich auch öfters machen werde.
Das heißt, der neue Vorstandsvorsitzende des DLR wird nicht fliegen, sondern Zug fahren?
Es gibt keinen Flug Frankfurt-Köln.
Es gibt keinen Flug Frankfurt-Köln?
Nein.
Oh, jetzt erschüttern Sie mich aber in meinen Grundfesten.
Es gibt keinen.
Wir müssen leider aufgrund der Zeit zum Schluss kommen. Haben Sie noch etwas, was Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg geben möchten? Ich möchte jetzt keine Diskussion über einen potenziellen Nachfolger, eine Nachfolgerin anregen. Haben Sie irgendeinen Rat?
Also einen Rat habe ich und das heißt, dass er wirklich oder Sie diese Einrichtung Radio Radar auch weiter unterstützen soll. Ich habe das von Anfang an gemacht und ich war immer gerne hier. Es ist kein Funk der Universität, in dem sozusagen die Nachrichten des Präsidenten verteilt werden, sondern es ist ein Sender, der für die Region sehr wichtig ist. Und ich war immer dankbar, wenn ich hier zu verschiedenen Anlässen eingeladen war und habe deshalb immer mit Wohlwollen das auch begleitet. Das und nur das will ich mal heute hier als Rat empfehlen.
Demnach, was für Gesten gerade bei mir aus der Technik kommen, freuen wir uns gerade von Audiomax sehr über diese Aussage, weil auch für uns eigentlich die Zusammenarbeit mit Ihnen als Präsident immer sehr fruchtbar war und uns sehr viel gegeben hat und wir auch dadurch mehr und mehr zu einem Radio der TU geworden sind und auch die TU sehr stark in der Identifikation tragen. Ja, ich selber kann Ihnen nur alles, alles Gute wünschen auf dem neuen Weg. Hoffen, dass Sie weiterhin die TU im Herzen behalten, am Revers als kleine goldene Athene. Und hoffe, dass wir weiterhin die Möglichkeit haben, auch vielleicht mit Ihnen als Vorstandsvorsitzender des DLR mal ein Telefoninterview zu führen und zu hören, was aus unserem scheidenden Präsidenten, Herrn Professor Johann Dietrich Wörner, geworden ist.
Danke
für das Interview.
Vielen Dank.
Diese Stunde ist sehr, sehr schnell vergangen. Es war auch für mich eine sehr interessante Stunde, denn ich habe eine Stunde lang mit unserem scheidenden TU-Präsidenten ein Live-Interview geführt, hier bei Audiomax auf Radio Darmstadt. Herr Professor Wörner musste sich leider schon verabschieden, daher kommen die letzten Abmoderationsworte von mir alleine. Audiomax verabschiedet sich nach dieser ja für mich ganz besonderen Stunde und ich persönlich verabschiede mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das Gespräch mit Herrn Wörner war sehr, sehr schön, sehr informativ. Und jetzt tut es mir umso mehr leid, dass er unsere Universität verlassen wird. Ihr könnt Audiomax wiederhören am nächsten Dienstag von 19 bis 20 Uhr auf Radio Darmstadt, aber natürlich auch diese ganz besondere Sendung als Podcast auf unserer Homepage bald herunterladen. Die Adresse der Homepage ist www.audiomax-campusradio.de. Dort gibt es einen Podcast Icon, auf das ihr klicken könnt und so kommt ihr direkt zu unserem Podcast und findet dort die interessantesten Themen der letzten Wochen. Und hört ihr in der Wiederholung heute Nacht von 2 bis 3 und morgen am Mittwoch von 10 bis 11, wenn die Wiederholungszeiten so geblieben sind, guckt doch einfach auf der Homepage. Habt ihr Fragen an uns, Anregungen, Musikwünsche, wollt vielleicht reinschnuppern und mitmachen, dann erreicht ihr uns unter der E-Mail-Adresse info@audiomax-campusradio.de. So, unsere Zeit ist abgelaufen, Audiomax verabschiedet sich, vom Mikrofon Judith Fender und an der Technik Oliver Jenke.
10, 9, 8, 7,
Stopp, Countdown abbrechen!
5,
negativ,
4,
keine Missionspriorität.
2, 1, 0.
war Audiomax, das Magazin für Studierende der Darmstädter Hochschulen.